Hallo und herzlich willkommen zu Niere2Go, dem Podcast für Nephrologie. Wir präsentieren spannende Themen rund um die Nephrologie und die Menschen, die sie begeistert. Wir, das sind Bernd Hohenstein
und Daniela Schmiedeke,
eure Moderatorinnen von Niere2Go. Heute stellen wir uns einem sehr herausfordernden Thema, um nicht zu sagen der Nemesis der nephrologischen Transplantationsmedizin, der antikörpervermittelten Abstoßung. Seit Jahrzehnten wird sie ja intensiv beforscht. Sie ist eine der häufigsten Ursachen für das Nierentransplantatversagen. Das Verständnis wächst zwar, und doch haben wir bis jetzt keine wirksame bzw. nachhaltige Therapie. Unser Immunsystem ist, ja sagen wir mal, so effektiv und anpassungsfähig, uns vor Fremdem und Gefährlichem zu schützen, dass es uns in der Therapie der antikörpervermittelten Abstoßung bisher immer wieder ein Schnippchen geschlagen hat. Wie diese Prozesse ablaufen und ob wir nicht doch bald therapeutisch etwas in der Hand haben, erzählt uns heute Professor Georg Böhmig. Herzlich willkommen, stellen Sie sich doch gerne selbst einmal vor.
Ja, hallo. Also zur Selbstvorstellung, also ich bin ein Nephrologe und das schon seit längerem in Wien an der Universitätsklinik und mein Herz schlägt sozusagen für die Transplantationsmedizin.
Wie sind Sie denn da gelandet, wo Sie jetzt sind? Uns interessiert ja immer der persönliche Werdegang und wie es eigentlich dazu kam, dass man in der Nephrologie dann gelandet ist.
Ja, bei mir war das eigentlich eher ein Zufall. Ich meine, die Transplantation war immer schon da, weil mein Vater war Chirurg und hat auch eine Zeit lang als Transplantationschirurg gearbeitet. Und dadurch war das bei uns immer ein Thema in der Familie auch. Und das dürfte offenbar hängen geblieben sein. Aber eigentlich während dem Studium habe ich mich am Anfang für Gastroenterologie interessiert und wollte dort auch eine Formulatur machen. Nur leider waren dann alle Plätze vergeben und es ist nur noch einer auf der Nephrologie übrig geblieben, an der Uniklinik im AKH. Und das war dann eine großartige Formulatur, hat mir riesen Spaß gemacht und da war auch dann wirklich ein klinischer Kontakt mit Transplantierten da. Und dann auch eigentlich der Weg zur Forschungsarbeit als Student. Also ich habe dann begonnen an der Immunologie, also über eine Vermittlung über diese Formulatur, dann ans Immunologische Institut und habe dort dann auch mehrere Jahre auch nach dem Studium gearbeitet und bin dann von dort zurück in die Nephrologie, weil eben das Thema Transplantation auch dann auf der Immunologie ganz zentral war und dann ganz klar für mich war, ich muss in die Nierentransplantationsmedizin hinein. Und dann bin ich eigentlich dort hängen geblieben und bin bis jetzt immer in derselben Abteilung.
Und wenn ich mich richtig erinnere, ich war ja mal bei euch zu Besuch, ist auch schon wieder über ein Jahrzehnt her, da hast du die Intensivstation gemanagt. Also du bist ja nicht nur in der Transplantationsmedizin aktiv, sondern du hast natürlich ein breiteres klinisches Spektrum. Wie ist das jetzt im Moment von der Aufstellung?
Ja, das stimmt. Also bei uns war es an der Abteilung so, dass wir eigentlich in alle Ecken rotiert sind, auch innerhalb der Abteilung, die relativ groß ist. Und da ist unter anderem auch eine kleine Intensivstation und angebundene Akutdialyse. Und dadurch hat man eigentlich die Möglichkeit, relativ breit sich ausbilden zu lassen. Und viele an unserer Abteilung machen eben nicht nur das Zusatzfach Nephrologie, sondern auch Intensivmedizin. Und wie du bei uns warst, kann mich sehr gut erinnern, war gerade die Phase, wo ich auf der Akutdialyse und auf dieser kleinen ICU gearbeitet habe. Aber jetzt ist es so, dass wir zwar schon also ich bin Oberarzt an der Abteilung, dass wir schon rotieren und immer wieder auf andere Stationen kommen, aber im Großen und Ganzen bin ich jetzt schon im Transplantationsbereich tätig.
Und das war es ja aber noch nicht alles an Ihren Aufgabengebieten. Sie sind ja auch in der Forschung involviert. Wie spielt das da noch mit rein? Und ja, wie finden Sie da die Zeit oder wann findet das bei Ihnen statt?
Naja, das war immer ein sehr stark verknüpftes Betätigungsfeld von Anfang an. Also ich habe eh schon gesagt, ich war ja auf der Immunologie dadurch schon sehr orientiert an Forschung. Vor allem immunologischer Forschung. Und dadurch war jetzt der Einstieg mit Forschung in die Nephrologie nicht ganz so schwierig, weil die Möglichkeiten bestanden haben, translationell einiges zu machen. Und im Endeffekt war es dann so, dass wir im Jahr 1998 war das, auf der Bettenstation einen ersten Fall einer antikörpermedierten Abstoßung hatten, der sehr eindrucksvoll war. Das war auch genau die Zeit, wo ein neuer Marker sozusagen zunehmend anerkannt wurde, das C4D, das man in den Transplantaten färben kann, das ursprünglich ja eigentlich in München vom Helmut Feucht entdeckt wurde. Und wir haben das dann auch gemacht bei dieser einen Patientin, und das war eben dann der Einstieg in das Feld. Und von da an haben wir uns dann, also ich gemeinsam mit Kollegen von der Pathologie, sehr intensiv mit der Thematik beschäftigt, und das geht eigentlich bis jetzt, und man mag es gar nicht glauben, man kann offenbar über 25 Jahre an der antikörpermedierten Abstoßung forschen.
Ja, lange Zeit, aber es ist hoffentlich auch bald so ein bisschen Lösung in Sicht. Jetzt hast du schon erzählt, du kamst eigentlich aus der Immunologie in die Nephrologie, und diese Felder, sagen wir mal, kriegen ja immer mehr Verwandtschaft, wenn man so ein bisschen jetzt in die letzten Jahre guckt. Kannst du sagen, gab es jemanden, der dich jetzt besonders geprägt hat in der ersten Zeit deiner Karriere, oder wirklich einen gezielten Mentor, der dich sozusagen auch dann befördert hat im Karriereweg?
Also da gibt es wirklich eine Person, das war mein Mentor, der meine Dissertation betreut hat auf der Immunologie. Der war damals auch, glaube ich, knapp über 30 Jahre alt, also jung. Und der hat mir sozusagen das erste Projekt als Student gegeben und hat sich wirklich großartig gekümmert. Ich war eigentlich sein einziger Mitarbeiter. Das hat es natürlich etwas einfacher gemacht. Und wir haben lange zusammengearbeitet. Das waren insgesamt letztlich 5 Jahre. Und der war eigentlich der mich am meisten geprägt hat. Vor allem in der Anfangsphase, glaube ich, ist das besonders wichtig, weil ich von ihm, muss ich sagen, auch gelernt habe, wie man deduktiv arbeitet, wie man Experimente plant, dass man nicht vergessen darf auf Kontrollen. Also was jetzt im Nachhinein vielleicht ein bisschen banal klingt, aber im Endeffekt dann auch für klinische Studien extrem wichtig ist. Und ich würde sagen, das war schon eine prägende Gestalt. Sein Name war Gerhard Slabinger. Er ist schon in Pension, aber er war wirklich wichtig sozusagen für die wissenschaftliche Entwicklung.
Ich glaube, das ist auch wirklich zu betonen an alle, die uns hören, die schon in ihrer Karriere ein bisschen weiter sind, die solche Leute unter sich haben, StudentInnen, DoktorandInnen. Da kann man wirklich einen Unterschied machen, und die Nachwuchsgewinnung ist ein Riesenthema. Und wenn man da jemanden fördert und auf jemanden eingeht, dann kann man da, glaube ich, wirklich ja, Leute für sich gewinnen und für sein Fachgebiet. Und was sich ja schon auch ein bisschen verändert hat und vielleicht zunehmend wichtig geworden ist, wo ich jetzt kurz noch gern drauf eingehen würde, ist die Resilienz in der Medizin. Es gibt überall eine deutliche Arbeitsverdichtung. Wie gehen Sie denn mit Stress um? Und wenn Sie jetzt eher als Mentor schon fungieren, was würden Sie jungen KollegInnen raten, ja, wie sie sich für einen stressigen Arbeitsalltag denn wappnen?
Ja, das ist sicher eine schwierige Frage. Also eines ist klar, Stress war immer da. Und ich finde bei uns, also so wie ich das persönlich erlebt habe, hat sich gar nicht so viel verändert. Es ist ja sogar einfacher geworden, ein bisschen wegen dem Arbeitszeitgesetz. Also ich habe noch eine Zeit erlebt, wo das Arbeitszeitgesetz noch nicht tragend war und wir wirklich pro Monat bis zur 8 Dienste gemacht haben und nach dem Dienst nicht nach Hause gegangen sind, was schon grenzwertig war. Gott sei Dank gibt es das nicht mehr. Aber das heißt überhaupt nicht, dass man nicht massiven Stress haben kann in der klinischen Routine. Ich finde, was schon klar sein muss, wenn man in so einen Job hineingeht, ohne Stress wird es nicht gehen. Der beste Weg, meiner Meinung nach, mit Stress gut umzugehen, ist, dass man die Freude an dem Fach nicht verliert, also dass man es wirklich macht, aus innerer Überzeugung sehr gerne macht und auch immer den Patienten sozusagen im Mittelpunkt hat. Und man kann sich da auch wirklich, finde ich, und das haben Sie ja auch 100-mal erlebt wahrscheinlich, freuen, wenn es einem Patienten besser geht, zum Beispiel nach einer Nierentransplantation, wenn er von der Dialyse weg ist. Das ist sehr motivierend, finde ich, und kann ein bisschen den Stress verbessern. Was auch, glaube ich, wichtig ist, und das kann ich nur den allen Leuten, den Jüngeren raten, dass sie zusammenarbeiten, dass sie miteinander auch Spaß haben in der Arbeit und dass da kein Konkurrenzkampf oder so aufgebaut wird. Weil ich glaube, das verstärkt das Dysstressempfinden enorm. Also wenn man, das ist bei uns ein großer Vorteil immer gewesen, dass wir uns alle immer sehr gut verstanden haben und eigentlich gemeinsam in aller Regel gut zusammengearbeitet haben. Aber Stress wird es immer geben, glaube ich. Also den wird man nicht wegkriegen, das ist klar.
Ja, das wäre schon fast meine nächste Frage nämlich gewesen. Das habe ich nämlich gehört von der Katharina Meyer auch. Die war ja auch schon bei uns im Podcast, dass man sich eben in ihrem Team sehr wohlfühlen kann und wirklich ein angenehmes Arbeitsumfeld hat, wo man dann eben auch großartige Leistungen erzielen kann und halt auch viel leisten kann. Was muss man denn da für Voraussetzungen schaffen, dass so ein Umfeld entsteht, wo sich die KollegInnen wohlfühlen und gerne arbeiten?
Also ich habe eine relativ kleine Arbeitsgruppe. Das war mir auch wichtig, dass nicht zu viel und zu groß, weil ich glaube, das kann eine Person alleine nicht überblicken. Und wir haben, also das ist jetzt sozusagen meine Arbeitsgruppe, die ja innerhalb der Abteilung ist. Da gibt es ja viele Arbeitsgruppen. Und wir versuchen in irgendeiner Form eher flache Hierarchien dort zu machen. Also die Katharina Meyer ist ein gutes Beispiel, die ist ja schon wirklich sehr weit und kann also wirklich auch selber schon Führungsfunktionen übernehmen und hat auch, kümmert sich wirklich großartig um Jüngere. Und so arbeiten wir eigentlich zusammen. Was auch bei uns in der Arbeitsgruppe sicher gut ist, dass wir jetzt nicht so den extremen Publikationsstress verbreiten. Also wenn jemand jetzt einmal ein Jahr keine Publikation hat, ist das voll okay. Aber im Kontext der Uni natürlich besteht da schon ein gewisser Druck, das muss man sagen. Also es wird von unseren Leuten, so wie auf allen anderen Unis, sehr gefordert, dass sie eine gewisse Punktezahl erreichen, eine gewisse Zahl an Publikationen. Ich versuche das immer ein bisschen abzupuffern und halt zu sagen, okay, macht's einmal das, was euch Spaß macht. Wenn jetzt in einem Jahr nichts rauskommt, es ist jetzt kein großer Schaden, übernächstes Jahr wird es dann funktionieren und dadurch ist es ein bisschen lockerer. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man keinen Druck auf die Leute direkt ausübt, also das machen wir wirklich nicht und auch ein bisschen abbuffert sozusagen. Dieser Druck, der letztlich von der Organisation auf die Leute ausgeübt wird.
Ja, wenn man dann mal im New England Journal war, dann hat man auch wieder ein bisschen was abgearbeitet, ne?
Ja, das war natürlich hilfreich, ja.
Das ist aber wir sehr haben auch gut eine, formuliert.
Eine lange Zeit vor dem New England gehabt, wir haben Durststrecken gehabt. Also jetzt ist natürlich schon gut und das ist ja auch wieder super motivierend und auch für die zukünftigen Projekte. Und letztlich war ja auch diese Studie wichtig, weil, du hast das ja eh schon erwähnt, jetzt vielleicht doch eine Therapie, die wirksam sein könnte, vorhanden ist, die man dann weiter beforschen kann. Das heißt, wir haben jetzt natürlich ein sehr breites Betätigungsfeld. Trotzdem muss man irgendwie, glaube ich, die Laune bewahren und dann Spaß haben und es nicht zu tot ernst nehmen. Das versuchen wir halt.
Jetzt ist ja deine Heimatstadt Wien wirklich eine ganz faszinierende Stadt und ich bin da auch wahnsinnig gern. Da freue ich mich jetzt auch schon wieder, dass nächste Woche der ERA dort ist und ich mal wieder da sein kann. Jetzt bist du sehr stark eingebunden. Ich hoffe, du hast trotzdem noch so ein bisschen Freizeit und dann wäre meine Frage und das interessiert unsere ZuhörerInnen eigentlich auch immer, was macht man denn dann in so einer Stadt, wenn man da ist und was sind denn so die Freizeitbeschäftigungen unserer Gäste?
Ja, also Wien ist wirklich eine schöne Stadt, muss jetzt Werbung machen, aber die Lebensqualität ist wirklich gut, aber ich mache halt in meiner Freizeit Dinge, die kann man in anderen Städten genauso machen, also ich spiele zum Beispiel gern Tischtennis, jetzt vermehrt, das ist ein guter Ausgleich, extrem lustig und man hat mit Leuten zu tun, die sind überhaupt nicht aus der Medizin, ganz andere Bereiche, aber man redet dann auch hauptsächlich über Tischtennis. Das ist dort viel wichtiger. Und das ist eine gute guter Ausgleich. Natürlich Familie kann man in jeder Stadt natürlich genauso haben. Meine Kinder und letztlich mag ich auch gerne Musik. Also ich spiele auch Klavier und spiele in einer Band. Und also es gibt eh genug zu tun. Aber es stimmt manchmal, also ich muss auch sagen, das letzte Jahr war schon sehr viel, also das mit unserem Paper und dann die vielen Kongresse und Vorträge. Und ich denke mir dann manchmal, man muss ein Reset machen und einfach ein bisschen runterfahren und dann eben die anderen Dinge in der Freizeit auch machen. Und das geht natürlich in Wien super, aber das geht in allen anderen Städten, auch in eurer wunderschönen Gegend, würde ich sagen, sehr gut.
Ja, das stimmt. Man muss sich zwischendurch immer wieder ein bisschen erden, um vielleicht auch wieder seinen Fokus neu stellen zu können, wieder Kraft zu tanken. Und jetzt hatten wir ja gerade schon von der kurzweiligen Folge mit der Katharina Meyer gesprochen, die wir auf dem DGFN aufgenommen hatten und über ihre hervorragende Arbeit vor ziemlich genau einem Jahr geredet haben, die im New England Journal veröffentlicht wurde. Da kommen wir gleich nochmal ein bisschen drauf zu sprechen. Und wir haben auch bereits in unserer Nephropathologie-Folge mit Dr. Becker ein bisschen über die Transplantatabstoßung gesprochen. Aber heute wollen wir es da, was die antikörpervermittelte Abstoßung angeht, nochmal ganz genau wissen. Deswegen kommen wir ohne große Umschweife jetzt gleich mal zur ersten Frage. Ab welchem Zeitpunkt im Verlauf einer Transplantation spielen denn Antikörper überhaupt eine Rolle? Und wie läuft eine antikörpervermittelte Abstoßung so über die Lebenszeit eines Transplantats hinweg denn ab?
Also ich glaube, auf diese erste Frage hin kann man antworten, die Antikörper können immer eine Rolle spielen, auch schon sehr früh. Von Beginn an, wir haben alle das Problem natürlich, dass wir sehr viele sensibilisierte Patienten haben auf den Listen. Sensibilisierung durch Vortransplantationen oder Schwangerschaften zum Beispiel. Und dann wird transplantiert in unserem Allokationssystem über Eurotransplant gelegentlich auch gegen einen Antikörper, der halt permissiv ist und nicht als unakzeptabel betrachtet wird. Und diese Patienten können natürlich sehr früh eine Abstoßung entwickeln. Mit den modernen Technologien, also Luminex-Technologie und Allokationsverbesserungen, ist das jetzt nicht mehr ganz so häufig. Und dann gibt es das große Problem, dass eben Transplantate per se immunisieren und dann eine Immunität triggern, die dann Monate bis hin zu Jahren später zu einer Antikörperproduktion führen kann und dann eben zu einem Langzeitschaden. Und das ist halt diese späte chronische Abstoßung und die ist auch ein Riesenproblem.
Und kannst du nochmal ergänzen? Klar, das Transplantat ist ja immer da. Ist es glasklar, dass eine verringerte Immunsuppression der Haupttrigger und Treiber für die Bildung von Autoantikörpern ist? Oder gibt es da aus deiner Sicht andere Gründe, die das dann, sag mal, trotz adäquater Immunsuppression bedingen? Kann man das überhaupt so sagen? Oder würde man sagen, das muss eigentlich immer an der Immunsuppression liegen?
Ja, ich glaube, das ist super wichtig, die Immunsuppression und klar, es gibt einen klaren Bezug zwischen Medikations-Non-Adherence zum Beispiel und dem Auftreten von de novo Antikörpern, die dann zur Abstoßung führen. Aber es gibt natürlich auch Patienten, die unter einer sozusagen adäquaten Immunsuppression eine Abstoßung entwickeln. Und da wäre zum Beispiel ein klassischer Trigger diese präformierten, schon vorbestehenden Antikörper, die vielleicht unter der Schwelle der Non-Acceptables liegen und dann wirklich Probleme machen, dann kann man noch so gut Basisimmunsuppression gestalten. Es wird zu einer Abstoßung kommen. Aber es stimmt, also Unterimmunsuppression, also nicht nur von Patientenseite als Non-Adherenz, sondern auch iatrogen ist natürlich ein Problem. Und das Ganze scheint offenbar sehr stark im Kontext mit Matching zu stehen. Vor allem genauere Methoden des Feststellens der immunologischen Kompatibilität, wie dieses Applet-Match, das sich vor allem eine kanadische Arbeitsgruppe sehr genau angesehen hat unter der Führung von Peter Nickerson. Wenn natürlich eine Medikationsnonne Tierens besteht und gleichzeitig auch noch ein ungünstiges Mismatch auf Applet-Ebene, dann ist das besonders schlecht. Wenn man ein sehr gut gematchtes Organ bekommt, darf man schon einmal Immunsuppression reduzieren, ohne dass etwas passiert, offenbar.
Das kann ich also nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Es hängt quasi von der HLA-Testung ab, weil man schon Antikörper hat, die automatisch schon reagieren aufs Transplantat. Dann reagiert der Körper über die Lebenszeit des Transplantats, erkennt es als fremd und bildet auch neue Antikörper, die eben das Transplantat wieder schädigen können. Verschiedene Ereignisse wie Reduktion der Immunsuppression, zum Beispiel bei schwerem Infekt oder so, begünstigen das noch. Und so ist es ein großes Zusammenspiel, oder?
Absolut, das ist perfekt zusammengefasst. Ich meine, was man jetzt auch zunehmend sieht, ist, dass es vielleicht wirklich nicht nur die Antikörper sind, die solche Abstoßungsphänotypen triggern können, sondern dass es auch andere Mechanismen gibt. Und da kommen jetzt immer mehr die NK-Zellen, die Natural Killer Cells, ins Spiel. Es kann zum Beispiel ein gewisses Mismatch in HLA Klasse 1 zu einer Missing-Self-Aktivierung von NK-Zellen führen. Völlig unabhängig von Antikörpern. Das geschieht über ein Repertoire inhibitorischer Rezeptoren, sehr komplex, den sogenannten KIR-Rezeptoren. Und diese Abstoßungen schauen eigentlich genauso aus wie eine Antikörpermedierte. Das Einzige, was man nur nicht messen kann, sind Antikörper. Und die können auch auftreten, sind therapeutisch natürlich eine Challenge.
Jetzt, wenn wir schon bei der Therapie sind, das ist auch eine Frage, die wir dem Jan Becker mal gestellt hatten. Bei den T-Zell-vermittelten Abstoßungen, da muss man ja sagen, das hat man ja heute schon relativ gut im Griff. Da haben wir wahrscheinlich vielleicht auch die passenden Medikamente, aber ich sag mal, das ist in der frühen Phase ein Thema, das bügeln wir mit mehr Immunsuppression meistens aus. Aber wenn es Antikörper vermittelt wird, wird es viel, viel schwieriger. Warum ist es so und warum schaffen wir das eben aus diesem Grund, das Langzeitüberleben der Transplantate nicht besser zu halten?
Ich glaube, die Antwort ist natürlich einfach. Das ist wohl deswegen, weil es keine gute Therapie gibt. Und offenbar das Absenken von Antikörpern mit den Technologien, die wir haben, unzureichend ist. Du warst ja bei uns und ich kann mich erinnern, wir haben sehr viel darüber gesprochen, du als Apheresespezialist natürlich, über die Immunadsorption in diesem Zusammenhang. Und wir haben das Problem natürlich mit der Immunadsorption, dass die Absenkung auch in etwa vielleicht 70-80% der IgGs ist. Das ist bei einem Antikörper gegen HLA, der zuerst einmal 1:500 verdünnt werden muss, damit man überhaupt aus dem oberen Messbereich runterkommt, viel zu wenig. Da gibt es das Problem natürlich des Rebounds aus den anderen Kompartimenten. Und so ist, glaube ich, sind die Technologien einfach in vielen Fällen unzureichend. Und wir haben keine Therapie, die nachhaltig, also bis jetzt im größeren Maßstab eingesetzt, die nachhaltig die Antikörperproduktion blocken kann. Und zwar ausreichend, sodass man wirklich die Antikörper auf null runterkriegt. Ich würde nicht sagen, dass das nicht eine Zukunft sein wird. Ich glaube, da wird sich sehr viel tun. Und gibt ja aus der Hämatologie wirklich unglaublich spannende Konzepte. Das, aber so, wo wir jetzt sind oder wo wir bis vor kurzem waren, ist das, glaube ich, einfach die unzureichende Effizienz der Therapien, die wir im Repertoire haben.
Das heißt also, unser Verständnis ist gar nicht so schlecht, aber unsere Therapien sind einfach noch ungenügend.
Ja, ja, ich glaube, das ist genau das. Wir haben ein wunderbar, also ich würde sagen, schon ein recht gutes Verständnis, wie es funktioniert. Diese Sequenz, also zuerst einmal B-Zell-Aktivierung, Differenzierung, dann zu Plasmablasten, Plasmazellen, Memory-Zellen, Antikörperproduktion, die Antikörper, wie sie einen Schaden am Endothel machen, glaubt man zu verstehen. Es ist einerseits Komplementaktivierung, andererseits über FC-Rezeptoren auch Natural Killer Cell Aktivierung. das Problem, und man kann wirklich an jedem dieser Punkte könnte man 3-4 verschiedene spannende Therapiekonzepte eintragen oder einsetzen, aber diese Konzepte sind dann entweder gar nicht geprüft adäquat oder in kleineren Studien, und viele Studien sind negativ ausgegangen oder vorzeitig abgebrochen worden. Und wir haben momentan wirklich das Problem, dass keine dieser potenziellen Therapien in die Phase 3, durch die Phase 3 gegangen ist, zu einer Zulassung. Die letzte Studie war ja diese große Imagine-Studie, wo ja viele Zentren auch in Deutschland, Österreich und weltweit mitgemacht haben mit einem IL-6-Antikörper. Und die wurde ja leider vorzeitig abgebrochen, weil ein Interim-Endpunkt, nämlich die EGFR-Slope, also das Verlauf der EGFR über die Zeit, nicht unterschiedlich war. Also nicht einmal dieses eigentlich spannende Konzept war dann ein Erfolg. Und dort sind wir jetzt. Also wir haben eigentlich kein hohes Level an Evidenz, um eine bestimmte Therapie zu empfehlen oder vorzuschlagen.
Was ja dann bedeutet, dass man vor der Transplantation besonders genau hingucken muss. Und das wäre jetzt noch einmal eine Frage, was tut ihr denn? Was tun wir im Moment nach bestem Wissen und Gewissen, um praktisch so einen Mechanismus nach der erfolgreichen Transplantation zu verhindern, also zu erkennen frühzeitig, da ist ein Problem, eine Problemsituation, und deswegen ist es vielleicht keine so gute Idee, hier zu transplantieren?
Also wir sind ja alle in Eurotransplant, und da gibt es ja klare Allokationsregeln, die wir einhalten müssen. Was halt immer wieder ist, und momentan sind wahrscheinlich so 5% bis 10% der Patienten kriegen ein Organ alloziert und haben dann de facto einen DSA, einen donorspezifischen Antikörper gegen das Transplantat, was lokal vom HLA-Labor dann mitgeteilt wird. Und da ist die Frage, was macht man? Man könnte das natürlich jetzt ablehnen. Allerdings ist das auch ein Problem. Man würde ja einen breiter sensibilisierten Patienten eine Transplantation verwehren, die vielleicht erfolgreich sein könnte. Und was wir in Wien machen, was ja viele andere Zentren auch machen, bei so DSA-Positiven, die unter einem bestimmten Maximalwert sind, machen wir eine Desensibilisierung also unmittelbar vor Transplantation und über die Transplantation hinaus mit Immunadsorption. Die kriegen eine doch stärkere Induktionstherapie mit ATG statt dem Interleukin-2-Rezeptor-Antikörper. Und wenn man das so macht, kommt man auf eine Abstoßungsrate von etwa 30%. Bis vor kurzem haben wir diese Abstoßungen dann durch Intensivierung und Fortführung der Immunadsorption behandelt. Aber mittlerweile verwenden wir eben auch CD38-Targeting, und ich glaube, das habe ich jetzt noch nicht erwähnt, das ist, was die Kathi Meyer berichtet hat zu dem New England Paper, das scheint wirklich sehr effizient zu sein. Wir setzen jetzt zunehmend einen CD38-Antikörper auch in unserer klinischen Routine ein.
Und das kann man auch sagen, das ist nicht Felsartamab, was ihr publiziert habt, sondern es wird Daratumumab sein, ne?
Ja, es gibt keine andere Wahl. Daratumumab ist ja zugelassen für onkologische Indikationen. Das Problem ist, dass das Daratumumab natürlich Geld kostet und nicht zugelassen ist für die Indikation. Wir haben bei uns schon den Vorteil im AKH, die wissen natürlich, dass wir uns mit CD38 beschäftigt haben und dass das eben hocheffizient ist. Und wir kriegen das in aller Regel bewilligt, wenn wir es gut argumentieren. Wir haben jetzt bei uns in Wien am Zentrum, haben wir jetzt etwa 15 Patienten behandelt, und ich muss sagen, es funktioniert einfach, sowohl bei der frühen Abstoßung, auch bei diesen antikörpernegativen Abstoßungen möglicherweise, die primär NK-Zell getriggert sind, und bei den späten. Also man hat ein gutes Gefühl. Das Ganze ist auch bestätigt in irgendeiner Form durch die Erfahrungen anderer Zentren. Also wir haben ja Kontakt mit vielen Zentren in Deutschland, wo es auch schon erfolgreich eingesetzt wurde. Und ein Kollege in Regensburg macht ja jetzt ein Register, wo er diese Erfahrungen, da machen wir auch mit, sammelt. Und das schaut jetzt einmal so aufs Erste ich glaube, ich darf nicht zu viel verraten, aber damit würde ich mal sagen, ganz gut aus. Was auch uns ein bisschen absichert, ist Felsartamab. Diese Studie ist ja dann fertig geworden, also vor über einem Jahr. Und wir hatten die Hälfte unter Placebo und die andere Hälfte hat die Behandlung gekriegt. Und ein Teil dieser Patienten, die die Behandlung hatten, waren nach Pausierung der Therapie über 6 Monate wieder rekurrent. Jetzt haben wir die Studie verlängert. Das heißt, wir haben noch einmal ein Jahr angehängt und wir haben jetzt 11 Patienten, wo wieder genau das Gleiche passiert. Also man kann die Abstoßung wieder wegkriegen. Es funktioniert super. Und das war für uns auch sehr bestätigend, dass das, was wir in der primären Studie, die im New England publiziert ist, jetzt eigentlich genauso wiederholen konnten. Sodass wir eigentlich sehr stark jetzt dazu tendieren, zumindest bei den schwereren Fällen eben CD38 Targeting zu machen. Und man kann es, glaube ich, nicht empfehlen jetzt bei diesem Podcast ganz generell, weil es ja noch nicht zugelassen ist. Aber man muss schon sagen, andere Therapien wie das CD20 Antikörper Rituximab oder Ecolizumab sind auch nicht zugelassen, werden auch verwendet. Das heißt, wir machen ohnehin Off-Label-Treatment.
Wie so oft in der Nephrologie. Ja. Da hätte ich noch 2 Rückfragen. Und zwar, wie behandeln Sie oder wie machen Sie das auch, wenn da eine Rekurrenz zu sehen ist? Oder messen Sie dann Antikörperspiegel? Und 2. Frage, was ist eben der Unterschied zwischen CD38 und CD20-Targeting? Warum hat Rituximab eben nicht so gute Ergebnisse? Oder was kann man sich da vorstellen, was da anders läuft?
Also beim Felsartamab war es so, dass es nicht schafft, die donorspezifischen Antikörper stärker hinunterzukriegen als Placebo. Das heißt, in beiden Gruppen ist ein bisschen runtergegangen, aber nicht unterschiedlich. Das heißt, der Mechanismus ist nicht das Reduzieren von Antikörpern. Der Mechanismus ist jetzt die Hypothese, die Depletion von NK-Zellen sein. Wenn man dann mit der Therapie aufhört, und das haben wir gesehen, dann bleiben diese donorspezifischen Antikörper stehen, und die NK-Zellen repopulieren wieder und dürfen wieder ihren Schaden anrichten. Das heißt, man hat eine Rekurrenz der Therapie. Wir sehen das auch in der Extensionsstudie, die ist jetzt noch nicht publiziert, aber wir sehen, dass die Antikörper einfach stehen bleiben. Und wenn man stoppt sozusagen, dann rekurriert es wieder. Ein Weg vielleicht, der wirksam ist im Monitoring, ist Cell-Free-DNA. Diese Donor-derived Cell-Free-DNA, die diesen Schaden am Transplantat ganz gut anzeigen kann, kann man sofort innerhalb offenbar von Wochen oder auch wenigen Tagen auf Null runterkriegen mit CD38-Targeting. Das ist jetzt mehrfach gezeigt. Auch in unserer Studie war das so. Und sobald man dann stoppt, steigen die Werte langsam wieder an. Und man könnte das, also glauben wir, als ein Monitoring verwenden, um die Therapie zu guiden, also um zu kontrollieren.
Wenn wir jetzt hergehen und an das Monitoring denken, ist es denkbar, dass wir dann sogar an den Punkt kommen können, wo wir auf die Biopsie und den C4D-Nachweis verzichten können? Siehst du das am Horizont?
Ja, vielleicht schon. Also ich möchte noch einmal diese Extensionsstudie erwähnen. Da war es so, dass wir geplant haben, 6 Monate Therapie fix, also wirklich einmal pro Monat eine Infusion. Dann haben wir nachbiopsiert und die Abstoßung ist bei den meisten wieder weg. Dann haben wir eine Phase gemacht, noch einmal 6 Monate, wo wir Cell-Free-DNA, also nicht invasiv, monitiert haben. Und dann sieht man einfach, wenn man die Therapie stoppt, steigt es wieder ein bisschen an. Und wenn es über einen gewissen Level hinausgeht, dann haben wir wieder behandelt. Dadurch haben wir die Behandlungsfrequenz auf alle 2 bis 3 Monate reduzieren können, das wissen wir schon. Und bei vielen Patienten die Abstoßung ganz weggekriegt, also auch nach 12 Monaten, aber nicht bei allen. Jetzt könnte man natürlich schon spekulieren, wenn man Nierenfunktion, Proteinurie und Cell-Free-DNA nimmt, dass man bei den meisten Patienten wahrscheinlich ohne Biopsie den Prozess unten halten kann. Also ich fürchte, dass man eine längere Therapie braucht und es nicht getan ist mit einer 6-Monats-Therapie. Das gilt zumindest für das Felzartamab. Beim Daratumumab wissen wir es ja eigentlich gar nicht. Das Daratumumab hat ein bisschen einen anderen Wirkmechanismus vielleicht. Es wirkt über Komplementaktivierung und kann vielleicht besser Plasmazellen depletieren, was ja das Felzartamab offenbar nicht so gut macht.
Also auch da offensichtlich wieder Nuancen, die es im Detail zu betrachten gibt und die möglicherweise in der Zukunft hochrelevant sind. Und glaube ich auch nochmal betonen, dass man einfach systematisch randomisierte Studien idealerweise hat, Zulassungsstudien, um solche Medikamente dann weiter zu untersuchen und wirklich neutral beleuchten zu können.
Ja, das ist total wichtig. Also beim Felzartamab läuft jetzt eine Zulassungsstudie, Phase 3, die ist schon gestartet worden in den USA und kommt jetzt nach Europa. Und da ist der Endpunkt nach 6 Monaten, der primäre Endpunkt, das Ergebnis der Biopsie, mit der Idee, dass das ein Surrogat für Langzeitüberleben ist. Das ist natürlich jetzt nicht der härteste Endpunkt, wie man sich's wünschen würde. Bei dieser Imagine-Studie, die ich erwähnt habe, war ja eigentlich der primäre Endpunkt das Langzeitüberleben über 5 Jahre. Aber wenn man das macht, braucht man ja Riesenpatientenzahlen. Die geplante Kohorte war da 350 Patienten. Wenn man runterbricht auf 6-Monats-Biopsien, kann man die Zahl deutlich reduzieren.
Und glaubst du, dass das dann wirklich zur Akzeptanz führt? Weil ich meine, ich würde ja annehmen, dass eine FDA beim Transplantat genauso den GFR-Slope und die Proteinurie sehen möchte, wie bei den Nativnieren auch für die Studien, oder?
Das ist ein wichtiger Punkt. Die FDA hat ja bis dahin den EGFR-Slope als einen Interim-Endpunkt akzeptiert. Das war bei der Imagine-Studie so, aber auch beharrt auf einem 5-Jahres-Endpunkt. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Im Zusammenhang mit der Felzartamab Phase 3 hat es sehr intensiven Kontakt mit FDA und auch EMA gegeben. Und mittlerweile ist tatsächlich dieser 6-Monats-Biopsie-Endpunkt akzeptiert. Das heißt, Resolution of AMR Activity nach 6 Monaten. Und das ist natürlich ein Durchbruch, weil dadurch ist es jetzt möglich, relativ schnell, also mit einer kurzen Studiendauer und einer akzeptablen Patientenzahl, nämlich vielleicht knapp über 100 Patienten, ein Medikament zur Zulassung zu bringen.
Jetzt waren wir ja schon ziemlich speziell unterwegs, also Cell-Free DNA, das kann man ja nicht so regulär im normalen Workup, in der Nachsorge nach Transplantation jedes Mal bestimmen. So vielleicht noch überblicksmäßig, wie monitort man denn hinsichtlich einer antikörpervermittelten Abstoßung? Was können Sie da unseren ZuhörerInnen an die Hand geben?
Also ich glaube, um eine antikörpermedierte Abstoßung zu entdecken, brauchen wir Biopsien. Das ist ganz klar. Und die Frage ist, ob wir die Vortestwahrscheinlichkeit erhöhen können für eine AMR in einer Biopsie. Das können wir sicher, indem wir donorspezifische Antikörper monitieren bei den Patienten. Das Problem sehe ich nur ein bisschen darin, dass bis zu 50% der antikörpermedierten Abstoßung, jetzt histologisch definiert, letztlich mit ohne Nachweis eines DSA auftreten. Und ich glaube schon, dass es gut wäre, wenn wir es hätten, die Cell-Free-DNA. Es gibt jetzt eine Studie aus Berlin, die ist klein, aber die ist spannend, wo sozusagen ein Monitoring gemacht wurde mit DSA. Wenn die Patienten DSA-positiv waren, hat man parallel Cell-Free-DNA monitiert. Und dann gibt es eben Patienten, die haben einen erhöhten Wert und solche, die das nicht haben. Die es nicht haben, brauchen keine Biopsie, mit erhöhtem Wert schon. Und wenn man sich an der Cell-Free-DNA orientiert hat und dann biopsiert hat, hat man es geschafft, in dieser Studie von der Charité die Diagnose der AMR wirklich viele Monate nach vor zu verschieben. Das ist natürlich keine Zulassungsstudie und ist aber wahrscheinlich noch zu klein. Aber ich glaube, Kreatinin, Proteinurie, DSA-Monitoring allein ist halt nicht die ganze Sache. Ich würde mir wünschen, wenn es der Krankenhausträger zahlt, dass wir einfach ein reguläres Cell-Free-DNA-Monitoring machen dürfen. Jetzt mit und ohne DSA dann auch dadurch unsere Biopsien planen können. Was wir bei uns lokal machen, aber das machen bei weitem nicht alle Zentren, sind Protokollbiopsien. Das heißt, wir machen eine nach 3 Monaten, eine nach 1 Jahr, nach 3 Jahren und nach 5 Jahren. Nur ist mein Eindruck, dass man von einer Cell-Free-DNA-Messung schon profitieren würde.
Also klar ist offensichtlich, dass man ein komplexes Setting braucht und diese Daten dann sicherlich auch weiter betrachten muss, um festzustellen, was im Alltag am tauglichsten ist. Jetzt sind wir ja schon, sagen wir mal, durch den jetzt wahrscheinlich am Horizont stehenden Stand der Therapien durch. Etwas, was natürlich vor wenigen Jahren auch viel Aufsehen erregt hat, ist eigentlich der Einsatz von Imlifidase. Misst du dem den Stellenwert bei? Habt ihr das schon mal gemacht? Und kannst du mal kurz erklären, was das macht?
Also die Imlifidase ist ein Enzym, das Immunglobulin G spaltet und sozusagen zerhäckselt und inaktiviert dadurch. Die Absenkung von gesamten funktionellen IgG ist massiv. Also das geht wirklich auf Zero, auf Null. Und dadurch kann man sehr hohe Antikörper annullieren. Der Nachteil ist der, dass wenn man das einmal gibt, dass es dann eine Immunität dagegen gibt, relativ rasch, und man es eigentlich nicht im Allgemeinen 2-mal oder 3-4-mal geben kann. Das wäre natürlich schön, weil dann könnte man über längere Zeit die Antikörper unten halten, und das geht nicht. Es ist eine kurzfristige Absenkung von Immunglobulinen, die auf IgG beschränkt ist, und das ist, glaube ich, das Einsatzgebiet, nämlich die Desensibilisierung. Und dort gibt es ja viele Daten, gibt es tolle Arbeiten, auch aus den USA, aus Schweden. Gibt es ein New England Paper von Stan Jordan und der schwedischen Gruppe, die zweizentrisch Imlifidase zur Desensibilisierung gegeben haben. Aber auch gezeigt haben, dass es einen Rebound von Antikörpern gibt, auch wenn man relativ viel an immunmodulatorischer Therapie dazugibt, wie Rituximab, intravenöses Immunglobulin, und eine gewisse Abstoßungsrate hat. Jetzt ist es so, dass es in Europa eigentlich schon eine Art Zulassung gibt dafür und eine Post-Marketing-Studie sozusagen im Laufen ist, mit Eurotransplant gemeinsam, und in dem Zusammenhang haben wir auch Patienten behandelt damit. Und unterm Strich ist es so, dass die wir desensibilisiert haben, also das waren ultra hochsensibilisierte nach dem Protokoll, dass die ein funktionierendes Transplantat haben. Das ist die gute Nachricht. Was aber schon war, dass wir Abstoßungen hatten. Wir hatten darunter auch einen Patienten, der dann Daratumumab bekommen hat und damit stabilisiert werden konnte. Also ich glaube, was super spannend ist, gibt es auch wieder aus Berlin, also von der Charité-Arbeitsgruppe, einen Fall, der publiziert ist, die Kombination von Imlifidase mit Daratumumab. Das ist, da gibt es einen Fall einer Patientin, die running out of vessels war, super hoch sensibilisiert, keine Möglichkeit hat, innerhalb einer vernünftigen Zeit ein Transplantat zu bekommen, und dann hat die Mutter gegen diese ein positives Zytotox-Crossmatch hat, also eigentlich eine wirkliche Kontraindikation, und T- und B-Zell-Flow-Crossmatch und Blutgruppen inkompatibel war, als Last Option gespendet. Und das Protokoll hat eine Kombination aus Daratumumab und Imlifidase beinhaltet, und die Transplantation war erfolgreich und der Patientin geht's gut. Und ich glaube, das sind so die, meiner Meinung nach, die wirklich spannenden zukünftigen Therapien, Imlifidase, um diesen unglaublichen Load an Antikörpern, die manche Patienten haben, einmal wirklich runterzukriegen, vielleicht für eine Woche, und dann zusätzlich immunmodulatorische Therapien, die diese Effektorzellen, NK-Zellen, vielleicht auch andere Effektormechanismen Blocken dazugeben. Vielleicht ist das ein Teil der Zukunft.
Das habe ich mich nämlich noch gefragt zum Einsatzgebiet. Also braucht es nicht einen gewissen Vorlauf? Funktioniert das nur für eine Lebendnierenspende? Weil wenn ich nachts um 3 einen Anruf von Eurotransplant kriege und dann habe ich ein positives Crossmatch, ich weiß nicht, ob ich da die Lipidase einfach aus der Schublade ziehe und das dann anwenden kann, oder?
Ja, das ist ja ein guter Punkt. Das ist schwierig, aber es geht. Also das war bei uns auch lokal so. Es war auf der Warteliste vordefiniert nach der Breite der Sensibilisierung, wer ein Kandidat für Imlifidase sein wird. Das heißt, der ist dann schon in diesem Studienprotokoll drinnen. Und sobald ein Angebot ist, ist die Imlifidase schon im Kühlschrank bereit in der Apotheke und der ganze Algorithmus ist vordefiniert. Dann wird ein Crossmatch gemacht. Wenn positiv Imlifidase verabreicht, dann wird nachkontrolliert, wurde das Crossmatch negativiert, wenn ja, dann Transplantation und dann eben im Kontext ein immunmodulatorisches Protokoll, das natürlich intensiver ist, als wir es bei einer Standard-Transplantation machen würden. Also das ist richtig, es ist hochkomplex, logistischer Aufwand. Da hat sehr viele Gespräche mit dem HLA-Labor gegeben, mit dem gesamten Ablauf bei uns auf der Akutdialyse. Aber im Endeffekt hat das dann gut funktioniert.
Spannende Konzepte in die Zukunft, muss man sagen, die sich da auftun. Natürlich heute, muss man sagen, extrem kostenintensiv. Auch das wird sich wahrscheinlich ja in der Zukunft irgendwann mal verändern. Aber natürlich eine sehr individualisierte Therapie. Und da wollen wir natürlich für uns, aber natürlich auch für unsere Patientinnen und Patienten hin. Lieber Georg, ich glaube, das war eine wunderbar umfassende Folge zu diesem spannenden Thema. Und ich glaube, das ist eine der großen Herausforderungen, wie wir am Anfang auch gesagt haben, der Transplantationsmedizin, die wir immer noch haben und die natürlich helfen kann, den Organerhalt deutlich zu verlängern und am Ende mehr Organe über Jahrzehnte, sage ich mal, zu betreuen und zu versorgen und die Patientinnen und Patienten bei guter Gesundheit zu halten, als wir das vielleicht heute schon schaffen. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Es war unglaublich informativ und hilfreich und ich glaube, cutting edge zu dem, was man in der klinischen Transplantationsmedizin heute machen kann. Vielen Dank dafür.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Bis bald.
Danke. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Bis bald.